Gut, letzten Sonntag hat die Susi Remmers hier gepredigt über 1. Petrus 2, Vers 9. Da heißt es, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Ja, ich möchte heute zwei Worte darin noch einmal betonen, und zwar königliche Priesterschaft. Was heißt das? Was heißt es, Priester zu sein? Priester zu sein heißt sozusagen, wir treten in den Riss und bitten Gott für die Welt. Königlich heißt, wir haben Teil an seiner Regierung und wir schauen sozusagen von oben nach unten. Priester sind von, identifizieren sich mit der Welt und bringen die Welt zu Gott. Könige regieren mit Gott die Welt. Das ist übrigens etwas, was gemeint ist mit dem, dass wir Ebenbilder Gottes sind. Er hat uns geschaffen als sein Bild, als sein Gegenüber, als Menschen, die dazwischen stehen. Und da könnte man, so könnte man auch das Besondere, die besondere Stellung des Menschen in der Schöpfung beschreiben. Im Gegensatz zu allen anderen Geschöpfen dieser Welt. Wir sind Priester, die für die Welt vor Gott eintreten und Zugang haben zu ihm. Und wir sind Könige, die mit ihm an seiner Regentschaft teilhaben. Die mit ihm regieren, die Umstände verändern, die im Leben herrschen, wie Römer 6 beschrieben ist. Wir sollen im Leben herrschen. Wir sollen die Welt sozusagen von einer höheren Ebene heraus anschauen. Auch in der Offenbarung ist mal davon die Rede, dass wir Könige und Priester sind. Ich finde das einen genialen Auftrag, Könige und Priester zu sein. Das gilt nicht nur für besondere Leute, sondern das gilt für alle, die Jesus nachfolgen. Wie das aussieht, wird an vielen Stellen der Bibel beschrieben. Und was auch in der Bibel deutlich wird, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, dass diese Herrschaft, diese Königsherrschaft ganz anders aussieht als menschliche Herrschaft. Jesus sagt ja mal, wer der Erste sein will von euch, der sei der Diener von euch allen. Oder dann sagt er, selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, also glücklich, denn sie werden die Erde erben, inhaltlich gesprochen, wörtlich war das gerade nicht, ich habe es nicht wörtlich aufgeschrieben. Oder dann heißt es, gebt, dann wird euch gegeben, also nicht haltet fest, dann habt ihr. Oder wer sein Leben sucht, wird es verlieren, wer sein Leben aber verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Also es ist schon, diese Herrschaft, dieses Regieren ist schon sehr anders, als wir es kennen von menschlichen Herrschaften. Im Alten Testament wird das sehr deutlich an manchen Geschichten, wo das Volk Israel bedroht wird. Ich habe da einige nochmal ausführlichst nachgelesen. Ich werde jetzt nicht alle berichten, aber andeuten, zum Beispiel Exodus 14. 14 ist die Geschichte vom Roten Meer. Da heißt es, Gott streitet für Israel und sie sollen still sein. Der Herr wird für euch streiten und ihr seid still. Als Nächstes heißt es dann, Mose soll seinen Stab heben und dann spaltet sich das Meer und sie kommen da durch. Aber das ist absolut übernatürlich, was da geschieht. Egal wie man es dreht, wenn die Forscher dann sagen, na ja, das war ja gar nicht so tief. Kennt ihr vielleicht den Witz? Sitzen zwei auf der Bank und der eine liest die Bibel und sagt, wow, ey, Gott ist so heiß, so Wahnsinn, was der hier gemacht hat. Der hat das Meer gespalten und die Israeliten sind durch. Und trockenen Fußes. Und dann sagt der andere, ha, 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 das ist doch Märchen. Das ist doch ein komisches Märchen. Das war doch gar nicht so tief. Und dann ist er erstmal ganz enttäuscht und denkt nach und schade, war gar nicht so tief. Und im nächsten Moment lacht er wieder. Hey, Gott ist so cool. Der hat die Ägypter in knietiefem Wasser ersaufen lassen. Also wie immer man es dreht, irgendwo ist da was Besonderes passiert. Dann gibt's ja die Geschichte von Jericho. Jericho, diese massiv befestigte Stadt. Und Gott sagt ihnen, sie sollen singend um die Stadt herum ziehen an 7 Tagen und am 7. Tag dann 7-mal und dann sollen sie in die Hörner blasen und dann sollen sie Lärm machen und die Stadtmauer fällt zusammen. Also das, was immer da war, es war irgendwas Wundersames passiert. Oder die Feinde, das ist jetzt bei Gideon eine Geschichte, Richter, also das war Josua 6, wer es nachlesen will, Vers 20. Oder Richter 7, die Geschichte von Gideon. Da geht's auch um eine Bedrohung von Israel und dann sind reduziert Gott erstmal das Heer der Israeliten von mindestens 10.000 auf 300. Und dann sollen sie auf ihre Tonkrüge schlagen und ihre Tonkrüge zerschlagen und Lärm machen. Und dann ist das ganze Volk der anderen in ihrem Lager, die viel, viel mehr sind, völlig durcheinander und fliehen. Oder eine andere Geschichte, wo Gott dann die Feinde mit Steinen vom Himmel beschmeißt und sie dann alle abhauen, Josua 10. Oder 2. Könige 6, auch so eine ganz, ganz bedrohliche Geschichte. Da hat, das ist Elisa und sein Knecht sieht das ganze Heer, was da sie umzingelt hat, Streitwagen und alles Mögliche. Und Elisa sagt dann, siehst du nicht, dass auf unserer Seite viel mehr sind? Und betet, Herr, öffne ihm die Augen und plötzlich sieht er in die unsichtbare Welt und sieht, dass da himmlische Streitwagen sind und himmlische Heere und himmlische Kämpfer. Und dass das viel, viel mehr sind. Also es sind sehr wundersame Geschichten. Und diese Geschichten zeigen alle, dass es bei Gott noch eine Dimension gibt, die unser Verstehen übersteigt. Es geht einfach um noch eine übernatürliche Dimension, die wir uns nicht erklären können. Und um diese geht es eben auch, wenn wir regieren, mit ihm und in seinem Namen in diese übernatürliche Dimension einzudringen und dieses, in dieses Übernatürliche hineinzukommen. Ja, wir haben uns in den letzten Wochen sehr mit der Beziehung zu unserem Geld beschäftigt. Also immer mal wieder. Die Predigt von Detlef hat viele berührt. Die Notizen liegen noch auf dem Regal da hinten. Aber ihr könnt sie euch besser noch im Internet anhören, denn das sind nur Notizen und im Internet kommt es einfach genauso rüber, wie es er erzählt hat, Detlef Schmidtke aus Speyer. Er hatte ja unter anderem gesagt, den Zehnten zu geben, also 10% seines Einkommens für die Gemeinde, ist jedes Mal am Anfang des Monats wie dem Teufel einen Kick. Und er hat gesagt, eine Ohrfeige geben. Und sozusagen damit zu proklamieren, Teufel, dir gehört mein Geld nicht, sondern es gehört dem Herrn. Und ich gebe dir damit eine Ohrfeige und dann schauen wir mal. Es ist auch etwas Übernatürliches, das zu tun, denn real fehlt uns ja dann eine Menge Geld, wenn wir das tun. Und von Gott her betrachtet ist es, dass der Fresser nicht mehr unser Hab und Gut auffressen soll und so weiter, wie es in Maleachi 3 steht. Ja, soll ich das nochmal lesen? Es gibt hier ein Paar, was hier vorne jetzt lacht. Die haben mir nämlich gerade erzählt, vor 11 Jahren hätte ich über Malachi 3 gesprochen. Irgendwie heute, vor 11 Jahren. Dann hatten sie ein Gespräch damit und danach, was gar nicht so einfach war über dieses Thema. Und dann hat die Beziehung zwischen den beiden, die hier vorne jetzt schon lange verheiratet sind, Werner und Ulrike Lienen, begonnen. Nach diesem Gespräch über Malachi 3. Deshalb waren sie jetzt ganz erstaunt, dass ich heute wieder über ein ähnliches Thema predige. Da heißt es, bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist. Ja, stellt mich auf die Probe, damit spricht der Herr der Heere, und wartet, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herabschütte. Den Fresser wehre ich von euch ab, damit er nicht die Früchte eurer Äcker vertilgt. Und damit der Weinstock auf eurem Feld nicht ohne Ertrag bleibt, spricht der Herr der Heere. Dann werden alle Völker euch glücklich preisen, denn ihr seid ein glückliches Land, spricht der Herr der Heere. Das ist dieses, dem Teufel eine Ohrfeige geben. Aber das ist heute jetzt nicht das Thema, sondern ich möchte heute eine Geschichte mit euch lesen, wo es um göttliche Versorgung geht. Detlef hat gesagt, die Frage unseres Umganges mit dem Geld ist eine Anbetungsfrage. Er hat ja als Anbeter zu uns gesprochen. Und das finde ich auch einen interessanten Gedanken. Jesus sagt ja in der Bergpredigt, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motten und Wurm sie zerstören, wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen. Man könnte jetzt auch sagen, ihr könnt nicht beide anbeten, Gott und den Mammon. Es geht um Anbetung. Und es geht darum, ob uns etwas bindet. Ich hatte vorhin gesagt, Jesus hat völlig andere Maßstäbe, was Regierung betrifft, was Herrschaft betrifft. Er dreht das auf den Kopf und er möchte uns befreien von Dingen, die uns an unserer Freiheit hindern. Und er spricht hier davon, dass wir nicht Gott und dem Mammon dienen können. Die neuen Übersetzungen übersetzen Mammon oft einfach nur mit Geld. Aber ich glaube, dass es da nicht nur um Geld geht, sondern um die Macht des Geldes, weil Geld ist einfach ein neutrales Zahlungsmittel. Das ist völlig neutral. Es gibt ja auch andere Stellen, wo es heißt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Und Jesus hat auch Geld, wir dürfen Geld haben. Das gehört dazu, wir brauchen es zum Leben. Es ist ein neutrales Zahlungsmittel, aber es ist in vieler Hinsicht eine Macht, die uns versklavt, eine Bindung, die viele von uns daran hindert, in Freiheit zu kommen, in die Freiheit zu kommen, in die Gott uns führen möchte. Er möchte, dass unser Schatz an ihm hängt, an dem, was nicht vergeht, weil all unser Reichtum wird vergehen. Wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln, die dauerhaft und unzerstörbar sind und die nicht vergehen. Und er möchte uns rausführen aus der Abhängigkeit vom Geld. Er möchte uns dahin führen, dass wir ihn als unsere Quelle, die Quelle unserer Versorgung, glauben. Ja, heißt denn das zum Beispiel das, dass er sagt, dass Gott die Lilien auf dem Feld ja auch ohne Arbeit versorgt in Matthäus 6, dass wir unsere Arbeitsstelle kündigen sollen, weil uns Gott doch versorgt und weil er unsere Quelle ist? Könnte man ja denken. die Lilien, die sind einfach, die stehen da einfach da. Oder die Vögel, die planen auch nicht, die machen nichts vorher, die leben einfach von Tag zu Tag und sorgen für nichts. Sollen wir das auch so tun? Ich denke, das wäre etwas falsch verstanden. Und deshalb eine Geschichte aus dem Alten Testament von Elia. 1. Könige 17, 2 bis 6 und dann noch weiter. Da geht es um die übernatürliche Versorgung durch Gott. Danach sagte der Herr zu Elia: Bring dich in Sicherheit, geh nach Osten über den Jordan und versteck dich am Bach Krit. Ich habe den Raben befohlen, dass sie dir zu essen bringen, und trinken kannst du aus dem Bach. Elia gehorchte dem Befehl des Herrn, ging an den Bach Krit und blieb dort. Morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch, und Wasser bekam er vom Bach. Worum geht es in dieser Geschichte? Es ist dem etwas vorausgegangen. Es ist dem nämlich das vorausgegangen, dass Elia dem Ahab, dem König, gesagt hat, es wird nicht mehr regnen in diesem Land. Und es ist ein Gerichtswort von Gott, weil Ahab Götzen angebetet hat und nicht Gott gedient hat. Ihr könnt diese ganze Geschichte in den Königebüchern nachlesen, 1. Könige 17 und vorher, nachher. Das bringt ihm die Feindschaft des Ahab ein, denn natürlich ist Ahab sauer über so ein Gerichtswort. Dieses hat aber auch Folgen für den Propheten selber. Denn wenn in dem Land, in dem er lebt, es nicht mehr regnet, hat ja auch nicht nur der Ahab nichts mehr zu essen und zu trinken, sondern der Elia auch. Er kommt also in zweierlei Bedrängnis. Einmal ist Ahab wütend auf Elia. Und das ist natürlich nicht so einfach, wenn der König wütend ist auf jemanden. Und zweitens wird er auch zu leiden haben unter der mangelnden Versorgung durch Gott. Aber Gott hat doch versprochen, seinen Diener zu versorgen. Und er folgt doch ihm und dient seinem Reich. Dann wird Gott ihn doch versorgen, denn das hat er ihm doch versprochen. Wie macht er es? Macht er es einfach so oder muss Elia etwas dabei beachten? Das Erste, was mal auffällig ist, ist, dass Gott zu Elia spricht und dass er ihm Anweisungen gibt. Das heißt, es ist nicht eine einfache Idee von Elia zu sagen, ach, ich gehe doch mal jetzt an den Bach Krit und da werde ich schon Wasser finden, denn dieser Bach hat noch Wasser. Sondern Gott spricht zu ihm und sagt, geh du zu diesem Bach und dort werde ich dich versorgen. Also Gott spricht zu ihm und dann soll er aufgrund dessen etwas machen. Er soll sich in Bewegung setzen. Gott sagt ihm, du, ich werde jetzt den Kanal meiner Versorgung ändern. Ich werde dich versorgen, aber nicht mehr so, wie ich dich bisher versorgt habe. Wie auch immer ihn versorgt hat, das weiß ich nicht. Aber jetzt geh an den Bach Krit, denn der hat Wasser und da werde ich dich versorgen und ich werde die Raben beauftragen, dich noch mit Fleisch und Brot zu versorgen. Also es ist nicht in Elias Belieben, wo er hingeht, sondern Gott sagt ihm, so und so ist es. Gott will uns zwar versorgen, wie die Vögel und die Blumen, aber wir sind eben doch keine Vögel und Blumen, sondern wir sind Menschen, die denken können, Menschen, die Gottes Stimme hören können. Und so wäre es ein Missverständnis, einfach zu sagen, naja, Gott wird mich ja versorgen, ich lege mich jetzt in die Sonne und so wie die Vögel und die Blumen. Sondern Gott spricht zu ihm. Normalerweise versorgt uns Gott ja durch unseren Arbeitgeber. Und wenn Gott nicht einen anderen Kanal der Versorgung für uns hat, den er uns mitteilt, ist es gut, da zu bleiben. Gott kann den Kanal unserer Versorgung ändern, aber es ist wichtig, auf ihn zu hören. Elia hätte auch an dem anderen Ort, also da, wo er war, bleiben können. Er hätte erlebt, dass es nicht regnet, dass er Mangel hat, und er hätte sich dann bitterböse über Gott beschweren können und sagen: Gott, jetzt hast du mir zwar dieses Wort gegeben für das Land, dieses Gerichtswort, aber jetzt habe ich selbst nichts mehr zu essen. Was ist jetzt mit deiner Versorgung? Nee, er war sensibel zu hören, was Gott mit ihm vorhat und was er tun sollte. Und dann hatte er Glauben, das zu glauben und dahin zu gehen. Diesen Glauben hatte zum Beispiel Familie Harms, als Reinhold seine Arbeitsstelle gekündigt hat und als sie nach Bosnien gegangen sind, vorher in die Bibelschule und dann nach Bosnien. Sie hatten den Ruf Gottes gehört, der gesprochen hat: Tu das, ich brauche euch dort. Und aufgrund dessen konnten sie die Arbeitsstellen kündigen und dorthin gehen und auf Gottes Versorgung durch andere Kanäle zugehen. Ebenso, als wir die Gemeinde gegründet haben und ich damals meine Arbeitsstelle bei der evangelischen Kirche gekündigt habe. Wir wussten, Gott hat zu uns gesprochen und er wird uns versorgen. Aber die Geschichte geht noch weiter und ich finde, sie wird noch spannender. Ich lese weiter, 1. Könige 17, 7 bis 9. Aber weil es nicht regnete, trocknete der Bach nach einiger Zeit aus. Da sagte der Herr zu Elia: Geh in die Stadt Sarepta in Phönizien und bleib dort. Ich habe einer Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu versorgen. Also ist ja heiß. Erst schickt Gott den Elia an den Bach Krit, dann vertrocknet dieser Bach auch. Aber Gott hat mich doch dahin geschickt und jetzt ist auf einmal die Quelle vertrocknet, versiegt. Was soll ich denn jetzt tun? Das wäre wieder eine Möglichkeit gewesen, sauer zu werden auf Gott. Gott, du hast mich doch geschickt. Wieso ist jetzt dieser Bach ausgetrocknet? Wieso habe ich jetzt kein Auskommen mehr? Habe ich mich vielleicht verhört? Ist ja dann so die Frage, habe ich mich vielleicht verhört? Sorgt Gott vielleicht doch nicht für mich? Das hätte so eine Panik sein können. Auf einmal versiegt ein Kanal der Versorgung, den auch Gott gesagt hatte. Und was ist jetzt? So Panik, wenn plötzlich zum Beispiel Arbeitslosigkeit kommt. Gott hat mir doch die Arbeit geschenkt und jetzt bin ich arbeitslos. Und was ist jetzt? Bleibt Gott mein Versorger oder nicht? Es gibt einen Mann, der ein ganzes Buch geschrieben hat über Finanzen, Earl Pitts, Mäuse, Motten und Mercedes heißt das. Da heißt es, er schreibt: Viele werden in solchen Zeiten vom Geist des Mammon gepackt und in ihrem Verhalten zu Atheisten, die verzweifelt versuchen, ihr Versorgungsproblem selbst zu lösen. Wer dagegen fest mit der Versorgung Gottes rechnet, stellt einfach nur fest, dass sich der Kanal der Versorgung ändert, weiß aber genau, dass Gott seine Versorgungsquelle ist. Also wir können in Panik geraten, wenn sich da auf einmal etwas verändert und zu Atheisten werden in der Praxis, natürlich nicht in unserem Denken und Glauben, da werden wir noch an Gott glauben, aber in unserem Verhalten, wenn uns der Geist des Mammon packt, können wir in unserem Verhalten Atheisten werden, das heißt nicht mehr vertrauen, nicht mehr ihm vertrauen, dass er uns versorgt. Elia reagiert nicht panisch, als der Bach versiegt. Er macht Gott keine Vorwürfe. Er fragt auch nicht, ob er damals falsch gehört hat, als er zum Bach gegangen ist. Er wusste einfach, Gott wird ihn versorgen. Und jetzt kommt noch ein Hammer. Gott gibt ihm einen neuen Kanal der Versorgung, aber er benutzt gleichzeitig eine Familie dazu, die bitterarm ist, und er will dieser Familie zu ein paar Wundern verhelfen, um diese Familie durch seine Versorgung ihrerseits vom Geist des Mammon zu befreien. Und das ist eine Wahnsinnsgeschichte, finde ich. Vers 10 bis 16. So ging Elia nach Sarepta. Als er ans Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Bring mir doch etwas Wasser, bat sie. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach, bring auch etwas Brot mit. Doch sie sagte, so gewiss der Herr, mein Gott, lebt, ich habe keinen Bissen mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich lese gerade etwas Holz auf und will mir und meinem Sohn die letzte Mahlzeit bereiten. Dann müssen wir sterben. Elia erwiderte, geh heim und tut, was du vorhast. Aber backe zuerst für mich einen kleinen Fladen und bringe ihn zu mir heraus. Den Rest kannst du dann für dich und deinen Sohn zubereiten. Mach dir keine Sorgen, denn der Herr, der Gott Israels, hat versprochen, der Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht, bis dass ich es wieder regnen lasse. Die Frau ging und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und wirklich hatten die drei jeden Tag genug zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht, wie der Herr es durch Elia versprochen hatte. Ich finde das eine Hammergeschichte. Gott schickt den Elia zu einer bettelarmen Witwe. Sie hat nur noch eine Handvoll Öl und Mehl und sagt, verlange von ihr, dass sie dir einen Fladen Brot backt. Und die Frau sagt, ich habe nichts mehr, ich habe nur noch das, eine einzige Mahlzeit für mich und meinen Sohn und dann werden wir sterben, denn wir haben nichts mehr. Ich meine, der Elia muss schon Vertrauen zu Gott gehabt haben, um das zu tun. Das widerspricht jeglichem Menschenverstand. Eine arme Witwe, die die Henkersmahlzeit gerade noch hat, um etwas zu bitten, um Versorgung zu bitten. Ich meine, es wäre angemessener gewesen, Elia hätte erstmal im Dorf eine Sammlung gemacht für diese Witwe. Aber er soll sie bitten um Versorgung. Wenn ich Elia gewesen wäre, ich hätte wohl gesagt, Herr, ich habe mich wohl verhört. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass ich jetzt zu einem armen Menschen gehe, der nichts mehr hat und für mich etwas erbitte für meine Versorgung. Und der Herr sagt doch, mach das. Es ist doch, also das ist das, was ich meine mit diesem Übernatürlichen. Das ist wirklich gegen den Menschenverstand. Das ist verrückt. Warum macht Gott das? Worauf vertraut die Witwe in Bezug auf ihre Versorgung? Sie vertraut auf ihren Vorrat. Sie vertraut auf ihren Vorrat. Und weil der zu Ende geht, erwartet sie den Tod. Gott will, dass sie ihres Vertrauen nicht mehr länger auf ihren menschlichen Vorrat und auf materielle Dinge setzt, sondern auf ihn, den lebendigen Gott. Er will die Quelle ihrer Versorgung sein. Und welchen Weg wählt Gott, um die Witwe dahin zu bringen? Er wählt den Weg, dass sie das Letzte, was sie haben muss, geben muss, oder einen Teil davon, um frei zu werden und dann empfangen zu können. Sie tut es, sie bäckt dann dem Elia zuerst einen kleinen Fladen Brot und tatsächlich, das Mehl geht nicht aus und das Öl geht nicht aus und sie wird versorgt bis zum Schluss. Ich möchte zum Schluss noch eine Geschichte lesen, die Al Pitts auch in seinem Buch beschreibt. Und ich finde, das ist so eine moderne Geschichte als Übertragung von der Elia-Geschichte. Es geht um eine Beratungsstelle. Das ist jetzt nicht Öl, sondern ein anderer, ein Berater, schreibt, ich erinnere mich gut an das erste Mal, als ich von Gott aufgefordert wurde, etwas Ähnliches zu tun wie Elia. Vor etlichen Jahren arbeitete ich einem christlichen Beratungsdienst. Die Arbeit wurde von denjenigen getragen, die zur Beratung kamen. Als Ratgeber baten wir alle, die unsere Beratung in Anspruch nahmen, am Ende des Treffens zu beten und Gott zu fragen, wie viel sie dafür geben sollten. Nachdem ich einen jungen Mann beraten hatte, bat ich ihn zu beten und Gott zu fragen, wie viel er mir dafür geben sollte. Er antwortete, dass wir gar nicht erst beten bräuchten, denn er sei mittellos und hätte nichts, was er geben könnte. Ich merkte, wie Gottes Geist mich dazu drängte, ihm zu sagen, ich glaube Ihnen nicht, dass Sie nichts haben. Zeigen Sie mir Ihre Geldbörse. Er öffnete seine Geldbörse und tatsächlich, sie war leer. Darauf sagte ich ihm, ich bin mir sicher, dass Sie etwas haben. Leeren Sie Ihre Hosentaschen. Ist etwas übergriffig, ich gebe es zu. Aber es steht ja da, der Geist Gottes hat ihn gedrängt. Es ist einfach eine Geschichte, nicht zum Nachmachen, aber ich denke, was dahinter steckt, ist spannend. Er tat es und zum Vorschein kamen 50 Cent. Als ich sagte, ich wusste, dass sie etwas haben, bekam er einen großen Schreck und meinte, diese 50 Cent sind alles, was ich habe und ich brauche sie, um mit dem Bus nach Hause zu fahren. Ich habe diese 50 Cent für leere Pfandflaschen bekommen, die ich im Getränkemarkt zurückgebracht habe. Es schneit draußen und ich wohne 30 Kilometer von hier entfernt und es kostet genau 50 Cent, um mit dem Bus nach Hause zu fahren. Ich brauche dieses Geld für die Busfahrt. Ich fühlte mit ihm, doch ich stellte auch fest, dass er auf seine 50 Cent vertraute und nicht auf Gott. Der Mammon hielt ihn in der Furcht und der Liebe zum Geld gefangen. Weder Gott noch ich waren hinter seinem Geld her. Wir wollten seinen Glauben stärken, denn in seinen Gedanken war für Gott kein Platz frei. Bei der Frage, wie er nach Hause kommen sollte, dachte er nicht an ihn. Daher sagte ich zu ihm, da für die Busfahrt 50 Cent kostet, werden Sie, wenn Sie etwas geben, wohl ein Kandidat für ein Wunder sein. Wir werden Gott fragen, wie viel von den 50 Cent Sie heute geben sollen. Sie müssen wissen, dass ich nicht an Ihrem Geld interessiert bin. Sie könnten natürlich die ganzen 50 Cent geben, aber das würde für diese Arbeit auch keinen großen Unterschied bedeuten. Ich bedauerte diesen Mann ein wenig, dass ich so streng mit ihm sprach. Es schien ein bisschen merkwürdig, diesem armen Mann die letzten 50 Cent zu nehmen, doch ich wusste, es war nötig, sonst würde er nie vom Geist des Mammon frei werden, der ihn schon so lange in der Armut gefangen hielt, und zwar durch sein falsches Vertrauen in Geld. Schließlich willigte er ein und wir beteten, er fühlte, dass er 5 Cent geben sollte. Ich musste ihm also 45 Cent zurückgeben. Dann danken wir Gott für seine Gabe von 5 Cent. Halbherzig sagte er seinem Vertrauen auf das Geld ab und erklärte seine Freiheit vom Mammon und betete, dass er von jetzt an auf Jesus Christus als Quelle der Versorgung vertrauen wollte. Der junge Mann verließ daraufhin mein Büro murrend, weil er nun nicht mehr genug Geld für die Busfahrt hatte und 30 Kilometer nach Hause durch den Schnee gehen musste. Als er in der folgenden Woche wiederkam, hatte der Mann, Sie haben es vielleicht schon gedacht, von einem großartigen Wunder zu berichten. Er erzählte mir, dass er immer noch wütend war, als er an der Bushaltestelle ankam. Doch als er nach unten schaute, lag direkt neben dem Halteschild ein 5-Cent-Stück. Er hob es auf und dachte, Mann, da habe ich aber Glück gehabt. Er sagte mir, dass es ihm erst auf der Hälfte der Strecke dämmerte, dass diese Münze, die er gefunden hatte, die direkte Versorgung Gottes für ihn war. Zu Hause angekommen, fand er einen unerwarteten Scheck in der Post über $5. Er bemerkte, dass dies die 100-fache Rückzahlung der 5 Cent war, die er bereit war zu geben. Als der Mann in der nächsten Woche kam, war er sehr aufgeregt, als es darum ging, ein Opfer zu geben und sein Vertrauen auf Gott zum Ausdruck zu bringen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, dass er in der nächsten Woche ungefähr $2 hatte und betete, wie viel er davon geben sollte. Dieser Mann wuchs in seinem Vertrauen in die finanzielle Versorgung, die er erfuhr, von Woche zu Woche. Das kleine Opfer von 5 Cent, das ich von ihm bekam, war der Schlüssel, um sein Vertrauen in das Geld zu zerstören. Es war ein Augenöffner dafür, dass Gott wirklich die Quelle seiner Versorgung ist. Eine krasse Geschichte, finde ich, aber es ist eine Übertragung also ein heutiges Erleben dieser Geschichte der Witwe von Sarepta. Gott möchte uns befreien vom Geist des Mammon. Er soll uns nicht mehr versklaven. Er möchte uns auf eine höhere Ebene unseres Glaubens führen, auf eine Art, königlich mit den Dingen umzugehen, die er uns anvertraut hat, und damit auf den Kopf zu stellen, was wir in vielerlei Hinsicht gelernt haben, damit auch wir seine Wunder erleben. Da fragte Jesus die Apostel: Als ich euch ohne Geldbeutel, Vorratstasche und Schuhe auf den Weg schickte, habt ihr da je an irgendetwas Mangel gehabt? Nein, sagten sie, an nichts. Vater, ich bitte dich, dass du uns hineinführst in dieses übernatürliche Denken und Handeln und Wissen. Dass du alle Ängste und Versklavungen brichst, was dieses Thema betrifft, und dass du freisetzt. Und dass wir auf diese Ebene kommen, Finanzen anzuschauen von dir als mitregierende Menschen, als königliche Priester. Dazu setze du uns frei. Amen.